So, ihr Lieben, ein neuer Gedankenblitz mit dem Titel Waldeslust in Humblewood. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch auch direkt erklären. Humblewood ist ein Setting für D&D 5, für die fünfte Edition also. Und wer jetzt irritiert ist, der ist zu Recht irritiert, denn ich bin ja bekannt als großer D&D-Skeptiker, D&D-Hasser, möchte ich fast schon sagen. Und das mit einer gewissen Vehemenz und zu Recht, aber trotzdem möchte ich heute über Humblewood reden. Und warum? Also, Humblewood ist einfach mal total knuffig. Wir haben ein Setting in einem Wald, das von mystischen anthropomorphen Tierwesen bewohnt wird. Um es mal ganz grob zu verorten, in Humblewood lebt die Vogelschar, also 6 anthropomorphe Vogelvölker, die in Erlenherz, einem riesigen Baum, ihre Hauptstadt errichtet haben. Dort regieren sie auch über Humblewood, könnte man sagen, denn die Bodenschar ist so ein bisschen zu vergleichen mit der unterprivilegierten Arbeiterschicht, sage ich jetzt einfach mal. Die Bodenschar, der wurde dann auch erlaubt, sich in Erlenherz anzusiedeln. Sie sind aber wirklich unterprivilegiert. Dann passieren Dinge im Setting, die einen Konflikt herbeiführen, der dann zu weiteren Konflikten mit Handlungsbedarf führt und so weiter und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich möchte euch da ja auch nicht spoilern. Auf jeden Fall kann man einen knuffigen Eulenritter spielen oder einen düsteren Rabennekromanten oder einen Mäusebarbaren oder sonst irgendwas. Aber dazu einen kleinen Schritt zurück, bevor wir da einen Schritt vormachen können. Auf der Packung stand nämlich dran, dass man zum Spielen dieser Kampagne die Basisregeln von D&D 5. Edition braucht. Okay, bin ich fein mit. Also habe ich mir das Basisset gekauft und dachte, damit bin ich erstmal safe. Es zog ein paar Tage, Wochen, Monate ins Land, bevor ich jetzt hier in den Pfingstferien mit meiner Familie mich entschieden habe, Humblewood zu leiten. Dann geht es direkt natürlich ans Erstellen von Figuren. Jetzt ist es so, dass wir natürlich popkulturell einige Dinge kennen, wie zum Beispiel den Barbar, der ja schon ikonisch ist in D&D und in vielen Memes vorkommt. Also hat mein mittlerer Sohn gesagt, er möchte einen Mäusebarbaren spielen, einen Yharbin. So weit, so gut. Aber ganz so leicht ist es dann doch nicht, denn Basisregel ist nicht Basisregel und in diesen Basisregeln sind zum Beispiel keine Barbaren enthalten. Ja, gut, Basisregeln sind halt nur mal abgespeckte Regeln. Also nutzt man, was man nutzen kann, nämlich in dem Fall D&D Beyond. Problem ist natürlich, dass die Regeltürme in Humblewood deutsch sind und in meinem Basisset auch, aber in D&D Beyond auf Englisch. Das heißt, da gab es schon so erste Reibungsverluste, wenn man sich zusammenpuzzeln musste, was da wohin kommt. Mein jüngster Sohn übrigens hatte ähnliches Problem. Der hat entschieden, einen Ninja zu spielen. Und ein Ninja ist ja im Prinzip ein Mönch, der später die Schule der Schatten wählt oder der Cross-Classed mit Schurken. Ihr seht also, so ganz unbedarft bin ich da jetzt nicht. Ich habe da schon mal reingeschnuppert und war schon mal nicht begeistert. Das letzte Mal, als ich reingeschnuppert hatte, hat aber ein anderer Spielleiter schon vorgefertigte Figuren gehabt und ich hatte da keinerlei Arbeit damit. Dieses Mal, sieht es schon anders aus. Denn angefangen damit, dass es für mich keinerlei Logik darin gibt, wann jetzt ein Stufenanstieg passiert und der Stufenanstieg schon auf Seite 9 meiner Basisregeln kurz erledigt wird, gehen da erst die Fragen so richtig los. Da kann man also seine Werte verteilen auf die Abilities, wir würden sagen Attribute. Diese Werte sind aber alle eigentlich Pillepalle, denn sie sind relativ statisch und sie geben auch nur einen Modifikator für Würfe auf diese Fertigkeit, auf diese Ability. Also wenn ich einen Stärkewurf mache und ich habe jetzt halt Stärke 15 beispielsweise, dann habe ich dadurch resultierend einen Modifikator plus 2. Wo kommt der her? Ja, es gibt da eine Tabelle, die man sich auf D&D Beyond raussuchen kann. Viel einfacher wäre gewesen zu sagen, der Wert minus 10 geteilt durch 2 abgerundet. Für mich wäre das einfacher gewesen. Aber diese Formel vermisst man so ein kleines bisschen. Mangels innerer Logik vermisse ich natürlich auch eine Formel für die EP zur Stufe, also zu Aufstiegbedingungen. Den ersten Aufstieg von 1 auf 2 hat man zum Beispiel mit 300 Punkten. Dann geht es weiter auf Stufe 3 bei 900 Punkten und nochmal weiter auf Stufe 4 bei 2700 Punkten. Wer jetzt aber denkt, das ist immer mal 3, der irrt gewaltig, denn auf Stufe 5 geht es dann weiter mit 6500 Punkten und danach sind es 14.000 Punkte. Also so richtig klar ist mir das Ganze nicht. Dann gibt es zwischendrin Stufen, die relativ statisch mit plus 14.000 gestaltet sind, nur um dann im nächsten Moment wieder eine zu haben, die mit plus 21.000, plus 25.000, plus 20.000 wäre. Also es ist deutlich leichter, von Stufe 12 auf 13 zu kommen, wie von Stufe 11 auf 12. Sorry. What the fuck? Falls es da eine innere Logik gibt und ich nur zu blöd bin, diese Reihe zu durchschauen, möchte ich mich jetzt hier in aller Form entschuldigen. Regeln, wo ich per se eine Tabelle brauche, um nachzuschlagen, die sind mir schon mal absolut suspekt. So, aber was soll's? Wir hatten unsere Figuren, wir konnten losspielen und haben dann auch relativ schnell diese ganzen kleinen Schwächen im System wiederentdeckt, die ich schon immer nicht so toll gefunden habe. Ich kann auch mit dem fantastischen Angriffsmodifikator von plus 8 daneben schießen, denn der W20 hat natürlich eine relativ hohe Varianz. Die 1 als kritischer Patzer ist bei allen Charakteren immer gegeben und immer gleich hoch und die passiert. Und sie passiert natürlich immer dann, wenn du denkst, so, auf diesen Wurf kommt es jetzt an. Natürlich ist das hier jetzt so ein bisschen mit Scheuklappen hingeschaut, denn genau der andere Fall kommt natürlich auch vor. Wenn die ganze Gruppe kurz vorm TPK steht und jetzt die rettende 20 kommt, die es eben noch so rausreißt, solche Dinge passieren auch. Ich weiß, die USA-Gemeinde findet sowas fantastisch. Ich finde es aber irgendwie eine Entmachtung des Spielers, eine Entmachtung, eine Abkehr vom Empowerment, dass die Macht über den Ausgang der Geschichte bei den Plastikklumpen liegt und nicht bei den tollen Ideen, die ich als Spielender habe. Denn genau das ist so ein nächstes Problem. Vor allem als Anfängercharakter, als Level 1 Charakter, sind meine Optionen doch relativ eingeschränkt. Und so endet der Kampf ganz schnell in einem, macht einen Angriffswurf, getroffen, macht einen Schaden, okay, er steht noch, oder eben macht einen Angriffswurf, vorbei, also gut, nächster ist dran. Diese Abfolge, die wirkt nicht nur mechanistisch, die ist einfach nur stupides Runtergewürfle in vielfacher Hinsicht. Ja, man kann da handwedeln. Ja, man kann da Special Moves machen und sonst irgendwas. Das wäre alles denkbar gewesen, ist aber so, rules as written, erstmal nicht vorgesehen. Überhaupt die ganze Gestaltung als HP-Bloater, ich kann die Folge verlinken, macht es natürlich zu einem Grinding-Prozess, einfach bei höheren Gegnern, bei Gegnern mit viel HP, einfach nur runter zu hobeln, Schicht um Schicht, bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist. Es ist nichts vorgesehen, wie ein verwundeter Gegner ist eingeschränkt in seiner Handlungsweise oder anderen Effekten. Die kann man natürlich per Handwedeln reinmachen, aber sie haben keinerlei Auswirkungen auf das Spiel. Man kann es als Fluff beschreiben, nur ändert es nichts am weiteren Verlauf des Kampfes. Das ist auch nötig. Denn mit der hohen Varianz an Patzern und Crit zum Beispiel brauchen wir einen HP-Pool, der Ausrutscher verzeiht. Sowohl auf Seiten der Spielenden, der Figuren, als auch auf Seiten der Gegner. Denn natürlich soll irgendein großes Bossmonster nicht von einem Level 1-Helden mit einem Crit verletzt oder getötet werden. Das wollen wir verhindern. Auf der anderen Seite ist es so natürlich frustrierend, wenn man einfach nur runterwürfelt, Schaden aufkumuliert und irgendwann ja, schlussendlich dann auf Null ist und Hurra schreit. Dann ist das ganze Gelote natürlich irgendwie sowas, was uns ein bisschen an ein Computerrollenspiel erinnert, aber vom System tatsächlich so vorgesehen ist. Denn überall wird beschrieben, was die auch dabei haben und wie viel es im Verkauf wert ist. Da wird schon so eine gewisse Denkrichtung vorgegeben. Innerhalb des Spiels ist es aber auch an einer Stelle so, dass man, ich sag jetzt mal, Banditen überwinden muss. Und diese Banditen haben natürlich Dinge gestohlen. Und dann ist die Frage, was passiert mit diesen Dingen? Wie wird damit umgegangen? Wer kriegt die jetzt? Bei der Beute, die die Banditen vorher den Bürgern gestohlen haben, scheint das noch eine relativ einfache Entscheidung zu sein. Aber die Spielenden bei mir, also meine Familie, hat dann auch direkt angefangen, darüber nachzudenken. Ja, Moment mal. Der Ring, den der Räuberhauptmann da hatte, den hat er sich ja vermutlich gekauft von Geld, das dann auch bei den Bürgern erräubert wurde. Und wenn ich das eine zurückgeben muss, weil es den Bürgern gehört, müsste ich auch das andere zurückgeben. Und dann gab es vorher noch andere Banditen, deren Dolche wir mitgenommen haben und für 20 Gold versemmelt haben. Müssten denn die 20 Gold nicht auch wieder zurück zu den Bürgern gehen? Dummerweise funktioniert ehrlich in dem Moment nicht wirklich, denn ein Heiltrank kostet 100 Gold. Und wenn du mal einen Heiltrank brauchst, willst du ihn dabei haben, willst du ihn vorher gekauft haben, also brauchst du 100 Gold. Ihr seht, D&D oder zumindest Humblewood, ich denke mal, das ist aber generell so, benötigt Loot, damit irgendwie dieser Ressourcenhaushalt gewährleistet bleibt. So, dann kam das Level 3 Problem. Das Level 3 Problem, für die, die es nicht wissen, besteht darin, dass jede Klasse mit Level 3 eine Unterklasse dazu bekommt oder wählen kann. In den Basisregeln sind das nur eine Unterklasse. Das heißt, ja, der Ranger wird zwangsläufig zum Hunter. Anders geht's nicht, denn naja, es gibt keine andere zur Auswahl in den Basisregeln. Der Mönch kann jetzt hier aber nicht den Weg der Schatten beschreiten laut Basisregeln, in denen er bei mir noch nicht mal drin steht, sondern ich muss hier D&D Beyond bemühen. Der Barbar hat auch nur sein Berserker und damit wird das Ganze relativ langweilig, sage ich jetzt einfach mal. Das ist schade. So will man seine Einsteiger behandeln? Und wirklich, Level 3 hat man relativ schnell erreicht. Sprich, der Punkt, wo ich eigentlich mit meinen Basisregeln, die ich mir als Einsteiger gekauft habe, um dieses Modul zu spielen, der Punkt, wo ich dann also auf die Frustrationsschwelle stoße, dass ich nicht die Wahl habe, welche Subklasse ich nehme, die ist dann, ja, enttäuschend. Überhaupt ist der Umgang mit dem System für mich, der ich ja viel Rollenspielerfahrung habe, nicht ganz so einfach, weil immer wieder Fragen auftauchen, die man so jetzt erstmal nicht bedacht hat. Zum Beispiel stehen da ja Preise drin für reguläre Langbögen. Ja, die sind schon nicht ganz billig. Was ist aber, wenn ein Charakter dann einen magischen Langbogen findet, den aber trotzdem verkaufen will? Dafür gibt es schon mal in den Basisregeln keine Preise. Es gibt auch keine Regeln dafür, wie jetzt zum Beispiel magische Preise sich entwickeln, dass man sagen kann, ein Zauber der Level 1 kostet da so und so viel dazu und das kostet dann mit plus 1 Modifikator kostet es nochmal so viel mehr, ob das jetzt lineare Faktoren sind oder Multiplikatoren oder sonst was und was bei so einem üblicherweise vorhandenen Händler denn potenziell zu kaufen ist. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit hat der potenzielle Händler auf dem Markt, auf dem Stammmarkt von Humblewood einen Bogen plus 2 oder sowas? Und wo ist seine Obergrenze? Gibt es so maximal plus 6? Ist das dann ein halbes Vermögen? Ihr seht, Fragen über Fragen. Und das ist auch so ein weiteres Problem dieser Loot-Mechanik. Im Prinzip müsste ich ständig nach jedem Encounter mitzählen, wie viel Kilo jetzt die erbeuteten Kurzschwerter jetzt wiegen und wer da noch Ladekapazität dafür hat. Das ist mir alles zu mechanistisch. Abgesehen davon, wer hat denn dann das Kurzschwert? Das müsste man eigentlich auch noch irgendwie mitführen. Und wenn jetzt der Charakter X diesen Kurzschwertvorrat mit sich rumschleppt und Charakter Y aber bei der Apothekerin gerade einen Heiltrank kaufen will, dann ist das schon mal unpraktisch. Nimmt die Apothekerin Kurzschwerter in Kauf? Nein, eigentlich, wenn ich es wirklich erzählen möchte, wenn ich wirklich immersiv narrativ arbeiten möchte, müsste ich ja jetzt sagen, wir gehen erstmal zum Händler, verkaufen den Bullshit, teilen das Geld auf und dann darf jeder sein Zeug machen. Das ist natürlich Buchhalter Level 2 und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also sind wir so ein bisschen dazu übergegangen zu sagen, wann immer wir looten, wird das Geld aufgeteilt und direkt verteilt. Das ist super unrealistisch, aber es ist einfach so viel bequemer. Oder noch einfacher, man schreibt sich das Loot auf eine Kasse und wenn immer ein Charakter was braucht, wird da direkt davon abgebucht. So eine Art Gruppenkonto. Ist das noch realistisch? Immersiv, narrativ? Nein, das ist es natürlich nicht. Andere Systeme sind davor auch nicht gefeit, aber in anderen Systemen habe ich einfach nicht so viel Bewegung an Loot, das reinkommt, das zu Gold wird, das zu Heiltränken wird, das wieder ausgegeben wird oder sonst irgendwas. Überhaupt der ganze Prozess der Charaktererschaffung, der ist ein ziemlich dickes Brett, wenn man sich das erste Mal anschaut. Klar, das klingt einfach. Du wählst deine Klasse, du wählst deine Rasse, dann legst du einfach mal los. Aber Inspiration zum Beispiel war ein Feld, das ist lange Zeit leer geblieben bei uns, weil es einfach nicht so sauber aufgelistet war im Prozess. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, die weggeht vom Gamismus, denn da kann ich dann plötzlich Inspiration vergeben für gutes Rollenspiel. Das gute Rollenspiel, das ich aber nicht habe, weil ich im Prinzip schon mit der ganzen Loot-Wirtschaftlichkeit Handwedle, Gruppenkonto führe oder sonst irgendetwas. Das Spiel leitet mich also quasi dazu an, gamistisch unterwegs zu sein, will aber belohnen, wenn ich Rollenspiel betreibe. Dieser Spagat, der funktioniert, also man würde jetzt sagen, ist einfach, geht ja, aber der funktioniert für das Mindset nicht. Man hat förmlich beobachten können, dass wenn ich eine Battlemap auslege und Figuren positioniere, dass dann eben das Rollenspielgehirn ausgeht und das taktische Gehirn einschaltet. Danach ist dann das Buchhaltergehirn an und macht irgendwie Lootvergabe und Cash und sonst irgendwas. Ihr wisst, worauf ich raus möchte. Man geht doch nicht auf den Fußballplatz, um da tiefschürfende Gespräche zu haben oder eine Kinorezension zu lesen. Man geht auf den Fußballplatz, um zu bolzen. Und steile These an dieser Stelle, man spielt D&D, wenn man gamen möchte. Fein, soll okay sein. Und wo wir schon bei Gamen sind, ich möchte nicht auch immer noch meckern, auch wenn der Philipp hier meint, das bringt massiv Klicks, also hier, rant on. Nein, es gibt auch positive Aspekte. Denn wir alle sind vermutlich nicht davor gefeit, uns an unseren Zahlen zu erfreuen. Selbst ich als Spielleitung, als GM in dem Fall, hatte meine Freude daran, zu sehen, wie die Charaktere an Wertigkeit gewinnen. Wieder von Level 1 zu Level 2 sich die Hitpoints um 60% steigern oder sowas, wie dann die neuen Skills dazukommen, die man gleich einsetzen kann und so weiter und so weiter. Also diese Progression, dieses Zero to Hero, das ist echt ein mächtiges Gefühl und ein erhebendes Gefühl. Trotzdem, hätte ich nicht Leute im Hintergrund gehabt, die sich mit D&D auskennen und die mir da und dort so einen kleinen Tipp geben können oder vielleicht sogar illegalerweise mit einem kurzen Screenshot von ihrem PDF aushelfen könnten, ich fände es einfach unkomfortabel. Vor allem fände ich es unkomfortabel, wenn ich wirklich nur das Basisset habe, das da draufsteht. Also Einsteigerset, Basisset ist insofern fast schon irreführend. Viele ikonografische Figuren sind nicht möglich, viele Entwicklungen sind nicht möglich, weil nur ein Pfad, eine Subclass vorgegeben ist und viele Regeln, die ich bräuchte, um dieses typische D&D-Gefühl mit magischen Waffen und so weiter zu haben, die kommen dann eben erst in Ergänzungsbänden wie, was weiß ich, dieser komische Kessel und das Buch von allem Möglichen und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles eitles Gefatzke. Du wolltest doch nur Humblewood spielen und jetzt hast du das Basisset, jetzt spielst du halt Humblewood mit den Klassen, die da sind und den Subklassen, die verfügbar sind. Ja, könnte man machen. Wäre auch irgendwie in Ordnung. Aber ich muss eine Frage beneinen und zwar die Frage nach, kann ich mit dem Basisset Humblewood spielen? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Weil nämlich im Settingband von Humblewood an einer Stelle ein NPC mit Druidenkräften und einem Zauber oder einem Feat namens Verschonung vorkommt. Und Druiden sind nicht innerhalb der Liste der Charaktere im Basisset. Das heißt, ich habe schon mal das Problem, mit meinem Basisset, mit meinen offiziell zugänglichen Quellen, kann ich nicht die Druidenkräfte darstellen, die im Humblewood im Setting vorkommen. Es gibt natürlich D&D Beyond, aber wer schon mal irgendwie ein Regelwerk übersetzt hat, egal in welche Richtung jetzt, der weiß, wie schwierig es ist, so klangvolle Namen wie Verschonung oder sowas zurückzuübersetzen und herauszufinden, was da jetzt das entsprechende Äquivalent ist. Für Druidenkräfte habe ich das noch relativ gut hingekriegt, aber was ist denn Verschonung? Ich weiß es bis jetzt nicht. Ich werde an dieser Stelle handwedeln, wie ich an vielen Stellen handwedeln musste, zum Beispiel mit Lootvergabe zum Beispiel, mit Verfügbarkeit von Waffen und so weiter und so weiter. Handwedeln macht mir auch Spaß. Aber kann ich mit dem Basisset jetzt D&D spielen? Ja und nein. Ich kann mit dem Basisset spielen, aber ich kann nicht das D&D spielen, das wir von Matt Mercer, von Critical Role, von Big Bang Theory oder Stranger Things kenne. Dazu brauche ich definitiv mehr. Und dann ist diese Masse wieder unheimlich groß und stark und erschlägt mich. Vor allem als Neuling. Also wer als Neuling das abgespeckte, reduzierte, ich muss fast sagen kastrierte D&D spielen möchte, der kann mit dem Basisset klarkommen. Und der kann später auch erweitern, vielleicht in der zweiten Kampagne oder dritten Kampagne. Aber so richtig einsteigerig fand ich halt D&D nicht. Aber das ist auch noch mein Käse. Und ihr könnt mir eure Meinung auch gerne wieder mitteilen. Ich freue mich drauf. Irgendwelches Feedback, irgendwelche Kommentare, Likes, was auch immer, schießt raus. Bis dahin, ciao. um es mal grob einzuordnen. Nein, Fee, du bist kein Tier aus Humblewood.